SWR 2 Wissen.
Ich stehe auf dem Gang des Instituts für kognitive Systeme der Technischen Universität München und bin ziemlich gespannt auf die humanoiden Roboter, die hier entwickelt werden. An der Wand hängen bunte Zeichnungen. Kinder haben sich überlegt, was man alles an einen Roboter delegieren könnte. Zimmer aufräumen, Kerne aus der Wassermelone pulen, Regenschirm halten. Um solch unterschiedliche Aufgaben angemessen bewältigen zu können, bräuchte ein Roboter einen Tastsinn, eine künstliche Haut.
Tom heißt der Roboter, den haben wir selbst entwickelt und gebaut. Die Arme sind gekauft, das sind so Standard-Industrieroboterarme. Und diese zellförmigen hellen Plättchen, das ist diese künstliche Haut.
Die Wissenschaftler hier statten ihre Roboter mit einem Tastsinn aus und sie orientieren sich dabei am Tastsinn des Menschen.
Der Tastsinn, wie wir die Welt erfühlen. Eine Sendung von Brigitte Kohn.
Wir fühlen die Kaffeetasse in der Hand, den Boden unter den Füßen, den Stuhl, auf dem wir sitzen. Wir spüren den Wind, die Sonnenstrahlen, den Wollpullover auf der Haut, das Vibrieren des Handys in der Hosentasche, den Touchscreen unter unseren Fingern. Wir fühlen den Händedruck, die Zärtlichkeiten unserer Mitmenschen, ebenso wie Schläge. Nicht nur die Hand, die gesamte Haut, der gesamte Körper des Menschen ist eine tastsensible Struktur. Ohne Tastsinn können wir die Welt nicht erfahren und überhaupt nicht leben. Ohne Tastsinn könnten wir auch die Smartphones nicht bedienen, nach denen wir mittlerweile süchtig sind. Immer mehr Technik lenkt unsere Berührung mit der Welt. Und manchmal verfügt sie, so wie Roboter Tom, selbst über einen künstlichen Tastsinn. Tom sieht wie ein außerirdischer Rennfahrer aus, mit Helm statt Kopf. Die künstliche Haut, die am Institut im Rahmen einer Doktorarbeit entwickelt wurde, bedeckt seine riesigen Greifarme. Sie ist aus flexiblem Kunststoff und besteht aus vielen kleinen Sechsecken. Wiebke Borngesser ist Projektmanagerin am Münchner Institut für kognitive Systeme und erklärt, wie sie funktionieren.
Wir haben eben verschiedene Sensoren in jedem von diesen kleinen Plättchen. Die fühlen zum Beispiel, wenn sich etwas annähert, da gibt es einen Nährungssensor, es gibt einen Temperatursensor und es gibt einen Drucksensor. Es gibt auch hier so ein LED-Lichtchen drin und je nachdem, ob ich mich nähere oder ob ich zum Beispiel eine Kraft ausübe, ändern sich dann die Farben.
Auch in der menschlichen Haut gibt es unterschiedliche Rezeptoren, die für die Erkennung von Druck, Berührung oder Vibration, Schmerzempfinden, Dehnung und vielem mehr zuständig sind. So komplex wie die menschliche Haut ist die von Roboter Tom noch nicht. Aber sie bringt schon Erstaunliches zu Wege.
Wir hatten so einen Test gemacht, da haben wir Orangen sortiert. Und zwar Orangen nach guten und schlechten. Und zwar dadurch klassifiziert, dass schlechte Orangen sehr weich sind. Und dass der Roboter sie so ein bisschen gedrückt hat und gemerkt hat, wenn die sehr weich sind, dann sind sie sozusagen schlecht und dann hat er sie in eine Kiste getan und wenn sie gut waren, weil sie nicht nachgegeben haben, dann hat er sie in eine andere Kiste sortiert und diese Information kann er eben über diese Sensoren bekommen. Er kann theoretisch auch spüren, dass hier etwas heiß ist in der Umgebung und er kann spüren, dass sich etwas nähert und dementsprechend auch ausweichen, dass es keine Kollision zwischen dem Mensch und dem Roboter gibt.
Die Maschinen der Zukunft werden Menschen nicht länger nur unterstützen. Sie werden immer komplexere Aufgaben selbstständig ausführen können. Deswegen müssen sie sicher und flexibel auf ihre Umwelt reagieren. Gordon Cheng, Leiter des Münchner Instituts und einer der weltweit führenden Robotiker, erforscht die Rolle des Tastsinns im Zusammenhang mit allen anderen Funktionen des Gehirns. Biologische Zusammenhänge werden beim Bau eines Roboters nachgeahmt. Und dann sieht man, ob sie wie erwartet funktionieren.
I think it's just one hypothesis, one idea.
Wir bilden Hypothesen, haben eine Idee, wie das beim Menschen funktioniert. Wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Beim Bauen von Robotern probieren wir es einfach aus. Wir haben Vorstellungen davon, wie das menschliche Gehirn arbeitet, und bauen die nach. Ein Roboter ist also eine Art Modell, das Modell eines Gehirns. Und dann schauen wir, ob bestimmte Funktionen tatsächlich so ablaufen, wie das beim Menschen der Fall ist.
Gordon Cheng entwickelt auch Exoskelette mit den gleichen Tastsensoren an den Füßen, wie Tom sie an den Greifarmen hat. Exoskelette sind Metallgerüste, ausgestattet mit Robotertechnik, die den Körper eines Menschen umgeben und ihm helfen können, Lasten zu tragen oder Schritte auszuführen. Gordon Cheng klappt sein Notebook auf und zeigt das Video eines querschnittsgelähmten jungen Mannes im Kreis von Wissenschaftlern. Dank des Exoskeletts, das seinen Körper von Kopf bis Fuß umgibt, kann er aufrecht stehen und sogar Schritte machen. Der in das Exoskelett integrierte Computer ist so programmiert, dass er die elektrische Hirnaktivität des Patienten in Befehle übersetzen kann. Der Patient denkt Move oder Stop und die Signale werden mittels einer Elektrodenhaube abgeleitet. Das muss geübt werden, bevor es funktioniert. Der Patient im Video beherrscht es und strahlt beim Gehen vor Freude.
If you don't feel your foot touching the ground, it's a very disturbing feeling.
Es ist sehr verstörend, wenn man den Boden unter den Füßen nicht fühlt. Wer Schritte ausführt, muss den Boden unter den Füßen spüren. Und wenn man von der Hüfte abwärts gelähmt ist, hat man normalerweise kein Gefühl in den betroffenen Körperteilen und auch keine Kontrolle über sie. Wir bringen hier am Fußteil des Exoskeletts künstliche Tastsensoren an. Und wenn das Exoskelett dann einen Schritt macht, sendet es einen mechanischen Reiz an den Arm des Patienten. Und das gibt ihm das Gefühl, den Boden zu berühren. Ein schönes Gefühl der Sicherheit. Mit der Zeit, nach einigem Training, entwickeln die Patienten dann das Gefühl, selbst zu gehen.
Toms Tastrezeptoren werden ständig weiterentwickelt und reichen doch längst nicht an das hochkomplexe sensomotorische System des Menschen heran. Martin Grunwald, Psychologe, Leiter des Haptiklabors der Universität Leipzig und Autor des Buches Homo Hapticus, warum wir ohne den Tastsinn nicht leben können, erklärt es so.
Grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, dass im gesamten Körper, ausgehend von der Haut natürlich, der gesamte menschliche Organismus mit tastsensiblen Rezeptoren der unterschiedlichsten Art ausgestattet ist. Ganz verschiedene tastsensible Rezeptortypen existieren in der Haut, im Bindegewebe, in den Sehnen, in der Muskulatur und in den Gelenken und natürlich auch in den inneren Organen und den Bindegewebsstrukturen, die zwischen den Organen existieren. Und das ist also auch die Grundlage dafür, dass es ein nach außen, also auf die äußere Welt gerichtetes Tastsinnesvermögen gibt. Aber auch der eigene Körper wird tastsensibel verarbeitet.
Wenn wir etwas berühren, ist meistens auch Bewegung im Spiel. Dabei arbeiten die Tastrezeptoren in der Haut mit den Propriozeptoren in den Muskeln zusammen. Propriozeptoren sind Sinneszellen, die die Stellungen und Bewegungen der Gelenke und die Längen und Kräfte der Muskeln messen und so die Wahrnehmung der Stellung und Bewegung des Körpers im Raum ermöglichen. Dieser Informationsstrom wird über Nervenbahnen und Gehirn weitergeleitet.
Und dann wird durch sehr komplizierte Prozesse im Gehirn eine Tastwahrnehmung generiert. Wie das genau und im Einzelnen funktioniert, das wissen wir eigentlich noch nicht. Wir verstehen gerade mal, wie unser Gehirn sozusagen passive, also sozusagen taktile Reize verarbeitet, in welchen Hirnregionen das wahrscheinlich stattfindet. Aber komplexe Tastprozesse zu verstehen, da sind wir alle erst am Anfang.
Besonders rätselhaft sind noch immer die Zusammenhänge zwischen Tastsinn, Emotionen, Sozialverhalten und geistigen Leistungen. Anders als Roboter Tom empfinden Menschen Wärme beispielsweise nicht nur als physikalischen Reiz, sondern auch als emotionale Qualität.
Der körperliche und geistige und neuronale Reifungsprozess eines Menschen ist direkt an die positive Körperstimulation durch das soziale Umfeld gebunden. Durch diese Ebene werden natürlich auch Emotionen transportiert. Also das Gehaltenwerden, das Ernährtwerden durch Eltern oder andere Sozialpartner. Das führt zu einer engen Kopplung zwischen zum Beispiel Warmreizen und Emotionen der positiven Natur.
In der traditionellen Sinneshierarchie der westlichen Kultur belegt der Sehsinn den Spitzenplatz, denn er wird mit Licht und geistiger Erleuchtung verbunden. Dann folgen Hören, Riechen und Schmecken. Der Tastsinn hingegen wurde wegen seiner Nähe zur Materie und Körperlichkeit auf die unterste Stufe verbannt, obwohl er eigentlich der wichtigste Sinn ist.
Aus biologischer Perspektive muss man feststellen, dass das Tastsinnesystem eigentlich allen Lebewesen eigen ist. Das ist sozusagen eine existenzielle Begleiterscheinung von Biologie schlechthin. Und der elementare Beweis für solche Aussagen ist, dass es zum Beispiel in der menschlichen Spezies überhaupt möglich ist, blind oder taub geboren zu werden. Aber es gibt keinen menschlichen Organismus, der ohne Tastsinnesystem geboren worden wäre. Das ist schlicht und ergreifend mit dem Lebensprinzip in der Biologie nicht vereinbar.
Der Tastsinn entwickelt sich im Mutterleib lange vor den anderen Sinnen, schon in der 8. Schwangerschaftswoche. Über die Berührung des Embryos mit Gebärmutterwand und Nabelschnur entstehen schon früh die Grundlagen für das Raumgefühl und die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Das Ich-Gefühl und die Fähigkeit, im Raum zu agieren, basieren auf dem Körperschema. Und das wird mit jeder Bewegung im Gehirn verfestigt. Vor der Geburt, nach der Geburt. Babys greifen nach ihren Händen und Füßen, drehen Gegenstände in den Händen, stecken sie in den Mund. So sammeln sie Erfahrung im Umgang mit sich selbst und der Welt.
Wenn wir jeden Gegenstand so greifen würden, als würden wir ihn zum ersten Mal in unserem Leben greifen, wären wir sehr, sehr langsam. Würde es Sekunden dauern, bis wir die Tasse tatsächlich hochheben. Ne? Oder wir würden vielleicht Gegenstände, die fragil sind, zerstören, weil wir zu viel Kraft ausüben. Also es ist sehr wichtig, dass wir eine Vorhersage machen, um einfach schnell und flüssig agieren zu können.
Joachim Hermsdörfer von der Fakultät für Sport- und Bewegungswissenschaften der Technischen Universität München erforscht die menschliche Griffkraft. Er will Diagnose und Therapie für Menschen mit gestörter Griffkraft, etwa im Alter oder nach einem Schlaganfall, verbessern. So kann es für beeinträchtigte Menschen zum Beispiel schwierig sein, eine Kaffeetasse hochzuheben.
Sie müssen erstmal den Entschluss fassen, die Tasse hochzuheben. Die Tasse muss gesehen werden zum Beispiel, also es muss eine Lokalisation geschehen. Um die Greifbewegung dann zu der Tasse hin zu initiieren, ist eigentlich ein echt komplizierter Vorgang notwendig, nämlich die Lokalisation des eigenen Körpers in dem System, wo sich die Tasse befindet, und die Planung einer Gelenkbewegung, meistens nicht nur einer, sondern Bewegung in sehr vielen Gelenken gleichzeitig, die dann tatsächlich zu dieser Tasse führt.
Das läuft automatisch, unbewusst ab. Ebenso automatisch greift das Gehirn auf seine Erfahrungen zurück, um die Griffkraft zu dosieren, die hier angemessen sein könnte. Aber Tassen sind ja sehr verschieden. Erst wenn wir die Tasse wirklich in der Hand halten, übermitteln die Tastrezeptoren ganz präzise Informationen über das Gewicht und die Materialbeschaffenheit. Das Gehirn korrigiert die verwendete Griffkraft.
Bei einer einfachen Messung, wenn Sie ein Objekt greifen, sehen Sie, dass die Griffkraft doch sich relativ schnell entwickelt, innerhalb von ein paar Hundertstel Sekunden, dann so einen relativ hohen Wert hat. Und dann in der Zeit, wo Sie das Objekt dann beginnen zu halten und ruhig zu halten, die Hand zu stabilisieren, die Griffkraft meistens abnimmt. Warum? Weil die Griffkraft sich jetzt einstellen kann auf die echten physikalischen Verhältnisse und das tut.
Beim Zusammenspiel zwischen Tastsinn, Sehsinn und Erfahrung kann es zu Wahrnehmungsillusionen kommen. Professor Hermsdörfer zeigt mir zwei Würfel. Einer ist groß, der andere ist kleiner, ansonsten sehen sie gleich aus.
Die Bitte an Sie ist jetzt einfach, heben Sie beide Körper hoch und sagen mir hinter Ihr Gefühl, wie schwer die beiden Körper sind.
Mir kommt der kleine Würfel sehr viel schwerer vor. Die Waage allerdings zeigt, dass die beiden Würfel genau dasselbe Gewicht haben. Ich schließe die Augen, konzentriere mich auf das Hautgefühl, hebe die Würfel noch einmal und jetzt fühlen sie sich anders an, eher in Richtung gleich schwer.
Nur dann, wenn Sie sich auf die Haut konzentrieren, die jetzt ja wirklich die gleiche Zugkraft produziert, weil die Gewichte sind gleich schwer, ich schwöre es, nur dann geht die Illusion weg. Und aus dieser Diskrepanz zwischen dem, was Sie erwarten und zwischen dem, was Sie dann an Informationen zurückbekommen, kommt eben dann die bewusste Wahrnehmung dazu, dass es dann schließt, okay, dann ist das hier schwerer. Also wieso jetzt das konkret dazu kommt, ist wirklich eine Diskussion, die momentan gar nicht klar gelöst ist. Es gibt unterschiedliche Meinungen.
Unsere bewusste Wahrnehmung ist eben kein objektives Messgerät und liefert kein physikalisches Abbild der Welt. Wir erschließen uns die Realität über Erwartungen, Erfahrungen und Gefühle und müssen eben deswegen die Welt in engem Austausch mit anderen Menschen erkunden, müssen berühren und fühlen, körperlich und seelisch. Wir erfahren Berührung nicht rein physikalisch wie Roboter, sondern als emotionale und soziale Qualität.
Wenn wir sowas nur reduktionistisch betrachten, also nach dem Motto, es gibt Drucksensoren in der Haut und die nehmen das auf und dann geht es das Rückenmark hoch und dann wird es ein paar Mal umgeschaltet und dann landet es da oder da. Das ist nicht nur nicht die halbe Wahrheit, sondern das erreicht überhaupt nicht das Wesen, um was es da eigentlich geht.
Florian Heinen ist Kinderneurologe am Haunerschen Kinderspital in München. Ungeborene Kinder stemmen schon im Mutterleib ihre Füße gegen die Bauchdecke der Mutter. So wollen sie eine Grenze ertasten. Und das kann man nach der Geburt auch beobachten.
Dafür gibt es medizinisch überhaupt kein Wort, was das ist, das Stemmen. Das ist aber eine ganz wichtige Funktion, um Raum, nicht nur Raum im baulichen Sinne oder im dreidimensionalen Sinne, sondern auch Raum im sozialen Interaktionssinne zu erfahren. Und wenn wir Eltern sehen, ja auch Eltern, wie sie mit ihren Frühgeborenen, Neugeborenen intuitiv umgehen, da kann man schon sagen, je mehr an Berührung, Interaktion, Flexibilität da drin ist, desto qualitativer ist auch die Beziehung. Und wenn da ein Störfaktor ist, zum Beispiel die zu große Angst der Eltern davor, dass das Wesen noch zu klein und zu empfindsam sei und das zu Angst führt, dann geht ganz schnell Qualität verloren und eben nicht nur Qualität im Sinne von Berührung, sondern auch Qualität im Sinne von Beziehung. Wir brauchen dieses dreidimensionale Grundgerüst, auf dem dann kulturell, sozial unendlich viel später passiert. Das dürfen wir aber am Anfang nicht verpassen.
Das Kind muss spüren, der Raum hat Grenzen und gibt mir Halt. Ich habe einen Ort im Raum. Auf der Grundlage dieser Erfahrung entwickelt sich dann die motorische Sicherheit beim eigenständigen Erkunden der Welt. Die Hand wird auch zum sozialen Kontaktorgan. Und vieles spricht dafür, dass sich sogar die menschliche Fähigkeit zur Abstraktion durch den Tastsinn entwickelt.
Indem dieses deutsche Wort begreifen einen wunderbaren Zusammenhang zeigt, einen knallharten biologischen Zusammenhang, Abstraktion kann unser Gehirn erst dann, wenn Begreifen funktioniert hat. Der abstrakte Begriff Türgriff ist für das Gehirn erst dann möglich, wenn das Gehirn Türe, Tür öffnen und Türgriff begriffen hat. Das Gehirn hat eine sehr, sehr lange Vorlaufstrecke, in der es aus einer Fülle von Erfahrungen, sensorischen Erfahrungen braucht, um dann später relativ unabhängig von dieser primären Erfahrung Höchstleistungen in, sagen wir, Mathematik, Abstraktion oder sonst irgendwas, Musik zu bringen.
Sprache ist in der linken Gehirnhälfte lokalisiert. Und auch die rechte Hand des Menschen hat eine besondere Beziehung zur linken Gehirnhälfte. Bei Linkshändern ist das Sprachzentrum häufig über beide Hirnhälften verteilt. Viele Tastsinnforscher nehmen an, dass die Entwicklung von Sprache evolutionsgeschichtlich mit der Fingerfertigkeit der Hand zusammenhängt. Immerhin ist die Beziehung zwischen Sprache und Tastsinn auf metaphorischer Ebene außerordentlich stark.
Ich kratze die Kurve.
Das läuft ja wie geschmiert.
Reib mir doch nicht jeden Fehler unter die Nase.
Sie hat schlagende Argumente.
Ich ecke mit meiner Meinung ständig an.
Bevor ein Kind sprechen lernt, entwickelt es Gesten und deutet mit dem Zeigefinger auf alles Bemerkenswerte. Es gibt eine sehr schnelle, spezifisch menschliche neuronale Verbindung zwischen Gehirn und Zeigefinger.
Wir können relativ gut messen, wie lange das Gehirn braucht, um den Zeigefinger zu erreichen. Und wir sehen da drin, an diesen Stellen realisiert das Gehirn die schnellsten Übertragungsgeschwindigkeiten überhaupt. Und das nehmen wir als Hinweis dafür, dass das etwas ist, was für das Gehirn ganz besonders wichtig ist, weil es sagt, hier muss ich so gut wie möglich sein. Die Handmotorik ist wirklich pures Gehirn. Das ist pures Gehirn. Die Handmotorik wird nicht kompliziert umgeschaltet.
Deswegen hat die Gestik des Menschen etwas Unwillkürliches und Charakteristisches. Und weil es in den Fingerspitzen eine ganz besonders hohe Dichte von Tastrezeptoren gibt, kann die Hand auch ganz feine und filigrane Arbeiten ausführen. Zum Beispiel auf Touchscreens in Miniaturformat herumwischen und tippen. Selbst kleine Kinder lernen das schnell und intuitiv.
An iPod. A phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone.
Im Jahr 2007 stellte Steve Jobs, Chef der Firma Apple, das iPhone der Öffentlichkeit vor und revolutionierte unseren Umgang mit Wissen und Kommunikation.
Das ist keine Erfindung gewesen, sondern eine Entdeckung. Die haben irgendwann entschieden, wenn etwas attraktiv sein soll, dann müsste es eigentlich etwas sein, was diese Motorik des Zeigefingers und den Tastsinn des Zeigefingers aufnimmt und damit zurechtkommt. Die haben verstanden, dass diese enge Beziehung Gehirn-Hand ein unglaubliches Potenzial von wie gehe ich mit mir, wie gehe ich mit meinem Wissen, wie gehe ich mit Umwelt um und wie macht es mir dann Spaß. Eigentlich richtig gut sind Dinge dann, wenn sie intuitiv gerne genutzt werden.
Die Verbindung von Zeigefinger und Tablet oder Smartphone hat die Einbettung von Wissen in unseren Alltag verändert. Wir müssen nicht mehr in die Bibliothek laufen und uns vorher überlegen, was wir bestellen und nachschlagen wollen. Wir tippen auf diesen Link, dann auf den nächsten und können uns mit kindlicher Entdeckerfreude in riesigen Wissenslabyrinthen verlieren.
Es wird eben viel, viel intuitiver. Wir können mit dem Zeigen Komplexität suchen, ohne uns vorher sprachlich diese Komplexität sortiert haben zu müssen. Wir kommen da an Bereiche heran, die vorsprachlich sind, die nicht erst den Umweg über Abstraktion und Sprache und dann den Ausdruck der Sprache gehen müssen. Und wir sehen ja im Verhalten, wie enorm intuitiv kleine Kinder solche Geräte benutzen können, was eben nicht nur die Attraktivität des flimmernden Bildschirmchens ist. Es ist nicht das miniaturisierte Fernsehen, was da attraktiv ist, sondern die Kinder merken, dass was sie tun, führt zu einer Veränderung und das aber auf eine intuitive Weise.
Die Frage ist nur, wie viel von dem Wissen, das wir so schnell erreichen können, verarbeiten wir wirklich? Wie viel Falsches ist dabei, ohne dass wir es merken? Jedes Gehirn, ob jung oder alt, mag schnelle Wechsel, schnelles sich einlassen auf Neues, schnelle Veränderung. Bremsen fällt ihm schwerer. Es ist aber wichtig, vor allem für die Entwicklung des kindlichen Gehirns, dass es auch das Verweilen und die Konzentration lernt.
Und wenn ich dann aber meinen ganzen Alltag nur noch in Millisekunden Häppchen aufteile, dann geht natürlich das große Ganze verloren. Und das ist sicher etwas, was uns kulturell, pädagogisch, medizinisch, neurophysiologisch, arbeitsmedizinisch noch unglaublich beschäftigen wird. Wir brauchen als Gegenüber zu diesem ich spuchte und erreiche visuell, informativ alles, was ich will, in Sekundenbruchteilen brauchen wir diese Kultur der Langsamkeit, des Bremsen, der Langeweile, wie immer Sie das nennen, eine Kultur, die eben ein anderes Zeitmaß, auch ein anderes biologisches Zeitmaß in den Alltag bringt. Und wir haben in dem Smartphone ein Beschleunigungsgerät jeden Tag in der Hand, aber wir haben noch keine Bremse in der Hand. Und das ist was, was wir aber wissen, dass wir nur Beschleunigung nicht vertragen.
Menschen brauchen Strategien, um aus der digital vermittelten Überfülle etwas Sinnvolles zu machen und dabei den Kontakt mit der realen Welt nicht aus den Augen zu verlieren. Streichelzoos, Tastgärten, Barfußpfade, Dunkelrestaurants, Massagetechniken aus aller Welt sollen bereits entstandene Defizite ausgleichen. Die Wellnessbranche boomt und kann doch zwischenmenschliche Berührungen nicht ersetzen, die von Liebe und Zuneigung getragen sind.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Qualität nicht käuflich und auch nicht machbar ist. Ich glaube, dass Responsivität unseres Gehirns so komplex ist, dass sie den Kern Sympathie, Liebe, Zustimmung, Attraktivität, was auch immer Sie da für ein Wort gebrauchen, aber diesen Kern sucht sich das Gehirn zuerst. Und erst wenn das gegeben ist, sei es weil die Partnerschaft gut oder was auch immer, die Kinder geliebt, sonst was ist, erst dann können Sie diese andere Qualität draufsetzen.
Möglicherweise ist der Tastsinn die Grundlage für menschliche Moral. Schon ganz elementare Akte der Berührung und Fürsorge, wie das Halten und Füttern des Babys, vermitteln Zärtlichkeit. Das ist die Basis für das Erlernen von Mitgefühl. Gewalt hingegen kann das Gehirn so beschädigen, dass es diese Fähigkeit nicht entwickelt, sagt der Leipziger Psychologe und Haptikforscher Martin Grunwald. Reize im Übermaß und besonders schmerzhafte Reize schaden dem Organismus.
Und das kann man sehen bei Kindern, die vernachlässigt wurden oder die Gewalterfahrung ausgesetzt wurden, dass sie zum Teil irreparable Entwicklungsschäden davontragen. Das ist ein Tribut unserer Biologie auch.
Es gibt also viele Gründe, den Tastsinn richtig ernst zu nehmen. Sich zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, die Welt zu berühren. Ein Teil der Welt zu sein. Einen Körper zu haben, der doch auch in allen Gefühlen und Gedanken immer irgendwie mitschwingt.
Die Geisteswissenschaften und auch die Lebenswissenschaften müssen sich sicherlich in den nächsten 200, 300 Jahren auch stärker dazu durchringen, anzuerkennen, dass wir schlicht und ergreifend körperliche Wesen sind. Insofern denke ich, ist es sicherlich für die nächste Zeit durchaus klug, die leicht mittelalterliche Furcht vor dem Tastsinnesystem abzulegen und sich diesem unendlich komplexen Vermögen unseres Organismus auch wissenschaftlich zuzuwenden. Ich bin ganz sicher, dass in den nächsten 200 Jahren werden sich sicherlich einige Revolutionen auch durchsetzen.